Also, liebe Geschwister, ich grüße euch alle recht herzlich zu dieser Bibel- und Bekenntnisstunde heute Abend. Ich freue mich darüber. Aber wir wollen erst stille werden und zusammen beten. Ja, liebe Heiland, wir wollen dir Dank sagen, dass wir uns hier und jetzt, heute Abend, unter deinem Wort versammeln dürfen. Und wir wollen dich auch bitten für die Betrachtung des Westminster Bekenntnisses, dass es für uns zum Segen wird, Herr, dass wir Dinge erkennen aus deinem Wort, Herr, und dass du uns ansprichst in unserer eigenen Situation. Das wird nur dann gelingen können, wenn du in dieser Bibelstunde uns deinen Segen schenkst. Aber gnädiger Gott, du allein kannst unseren Geist öffnen, unser Herz erwärmen und unseren Willen stärken und lenken, damit wir dein Wort verstehen und lieben und darauf reagieren. Willst du diese guten Dinge jetzt für uns tun? Darum wollen wir dich gnädiglich bitten, Herr. Amen. Okay. Ihr habt allen das Bekenntnis. Ist gut, Seite 18, wenn ich mich nicht irre. Ja. Kapitel 5, die Lehre von der göttlichen Vorsehung. Wir fangen gleich an mit 5.1. Gott, der große Schöpfer aller Dinge, erhält, lenkt, ordnet und regiert alle Geschöpfe, Handlungen und Dinge, vom Größten bis zum Kleinsten, durch seine weise und heilige Vorsehung, nach seiner unfehlbaren Vorkenntnis und dem freien und unveränderlichen Ratschluss seines eigenen Willens. Erinnert ihr es euch? Ja, wir hören hier, willkommen, Kapitel 5.1. Wir hören hier offensichtlich Anklänge an das, was schon in Kapitel 3 über den göttlichen Ratschluss gesagt worden ist. Das ist immer hier so, das hat mir schon aufgefallen. Und jetzt angewandt auf die Erhaltung des Universums und dann die Schlusszeile zum Lob der Heiligkeit von, schau mal, seiner Weisheit, Macht, Gerechtigkeit, Güte und Barmherzigkeit. Letzten Sonntag haben wir gehört, die Schöpfung offenbart uns Gottes Weisheit, Macht und Güte. Die drei. Weisheit, Macht und Güte. Alessandro hat freudig angefangen mit seiner Bemerkung. Die Schöpfung, wunderbares Kapitel, einmal geht es nicht um die Sünde. Das hat mich schon gefreut, diesem Satz da am Anfang. Aber jetzt, bei der Vorsehung, die ein gefallene Welt weitgehend im Blick hat, jetzt kommen auch Gottes Gerechtigkeit und Gottes Barmherzigkeit zum Ausdruck. Das ist interessant. Das gehört dabei. Also hier im ersten Abschnitt werden in groben Zügen das Wesen der Vorsehung, 1, ihr universeller Wirkungskreis, 2, und ihr letztes Ziel beschrieben. Erstens, das ist dann natürlich immer die Frage, geben Sie mir eine Definition. Vorsehung, was ist das? John Piper hat darüber gerade ein dickes Buch geschrieben. 680 Seiten. Und dann spürt man schon, es gibt hier einiges zu erzählen. Übrigens ein wunderbares Buch. Er verschweigt die Schwierigkeiten absolut nicht, aber er betont klar die gute Nachricht. Also das macht das wirklich ein erbauliches Buch, um zu lesen. Nochmals, was meinen wir mit Vorsehung. Die Westminster haben sich entschieden für die klassische Unterteilung der Vorsehung Gottes in drei Elemente. Nämlich göttliche Bewahrung, Gott hält alle Dinge in Stand, in Englisch He upholds. Göttliches Zusammenwirken, Gott lenkt alle Dinge und verfügt über alle Dinge, He directs and disposes. Und göttliche Regierung, Gott leitet alle Dinge, He governs. Wir kennen alles das Wort Gouvernement, He governs. Ich selbst denke nicht, dass dies als drei getrennte Aktivitäten Gottes zu verstehen sind, sondern als drei Arten, um über die Fülle van Gottes Handels nachzudenken. Also, er lenkt, während er in stand houdt. Er verfügt, während er regiert. Er regiert, während er lenkt. Und was die Theologen damit haben sagen wollen, ist, die Vorsehung Gottes ist sehr vielschichtig. Als Thema habe ich daarom für diesen Abend gedacht, Gottes allgegenwärtigen Engagement. Mit dem Westminster muss man natürlich ein bisschen Englisch reden. Gottes allgegenwärtigen Engagement. Engagement, sagen die Franzosen. Die Vorsehung Gottes ist vielfältig und allgegenwärtig. Und pass auf! Das war damals hoog relevant. Damit haben sie dann versucht, wie sie es immer wieder tun, sich vom Deisten zu distanzieren. Kennt ihr das? Das Deismus. Dieses Jahrhundert war das ganz gewöhnlich, die Theorie. Deisten, das waren Leute, die sagten, sicher, wir sind damit einverstanden, Gott existiert. Ja, auch das, Gott hat die Welt geschaffen. Ja, glauben wir auch. Aber, ein bekanntes Beispiel, er hat sie geschaffen als, sag mal, der große Uhrmacher, die Uhr gemacht hat, sie aufzieht und dann ticken lässt, bis ihre Batterien leer sind, denke ich dann dabei. Also, in die von ihm geschaffen Naturgesetze greift Gott niemals mehr in. Das ist alles fest und er macht eigentlich nicht weiter. Gott war da am Anfang und jetzt geht es automatisch. Oder ganz zufällig. Nein, sagt das Bekenntnis entschieden, die Vorsehung Gottes bedeutet, dass Gott die Welt nicht nur erschaffen hat, sondern dass er sie noch immer mit seiner Gegenwart und seinen Absichten erfüllt. Also die Vorsehung besteht aus drei Elementen. Zweitens, die Reichweite der Vorsehung. Die ist universell. Die läuft völlig parallel zur universellen Reichweite des göttlichen Dekrets. Gottes Vorsehung reicht so weit, wie seine Schöpfung reicht. Und die umfasst dann auch wirklich alle Dinge. Geschöpfe, Handlungen, Dinge. Sie erstreckt sich, lesen wir, vom Größten bis zum Kleinsten. Nichts passiert außerhalb des Bereichs der göttlichen Vorsehung. Darüber kann man schon lange nachdenken. Wenn das wirklich alles dazugehört. Denn eigentlich können wir nur, wenn man darüber nachdenkt, eigentlich können wir nur aus einer solchen Lehre die Folgerung ziehen, dass wir Gott auch in allen Zusammenhängen vertrauen können. Drittens, das Ziel der Vorsehung. Und das ist die göttliche Glorie. Und wir werden sehen, wie diese verschiedenen Eigenschaften, Weisheit, Macht, Güte, Gerechtigkeit und Barmherzigkeit, in denen sich Gottes Herrlichkeit widerspiegelt, im Verlauf der Ausführungen entweder ausdrücklich erwähnt werden, oder zumindest, sage ich, zumindest implizit in was gesagt wird enthalten sind. Gottes Macht, Weisheit und Güte, die werden ausdrücklich in Abschnitt 4 erwähnt. Seine Gerechtigkeit wird sicher mehr oder weniger explizit in Abschnitt 6 erwähnt. Und seine Barmherzigkeit ist mit Sicherheit enthalten in de letzten Abschnitt 7. In die besondere Art und Weise, wie er für die Kirche sorgt. Und ist alles nochmals, ganz wie in Kapitel 3, über Gottes unveränderlichen Willen. In Abschnitt 2 wird dann das Verhältnis der Vorsehung Gottes in zwei Richtungen dargelegt. Erstens zu Gott selbst und zweitens zum Universum. Und dabei spielen wieder die Begriffe erste Ursache und zweite Ursache eine Rolle. Hast du schon bemerkt? Ja, immer wieder. Punkt 1. In Bezug auf Gott selbst ist Gottes Vorkenntnis und Vorsehung ganz sicher. Es heißt unumstößlich und unfehlbar. Und Punkt 2. In Bezug auf das Universum vollzieht sich Gottes Vorsehung durch zweite Ursachen. Ich lese mal, durch dieselbe Vorsehung ordnet er an, dass sie gemäß der Natur von zweiten Ursachen entweder notwendig, frei oder bedingt eintreten. Oké, okay, notwendig, frei oder bedingt. Ik denk schon, dat klinkt een beetje abstract, oder? Lass mich versuchen, es zu erklären. Notwendig bedeutet, Ursachen rufen in der Regel eine Wirkung hervor, weil Gott das Universum so geschaffen hat. Man kann erwarten, dass es ja so weitergeht, wenn etwas geschieht. Das hat eine Ursache, Folge, Automatik. Das kann jeder verstehen. Frei bezieht sich auf die Tatsache, dass dieselbe Ursache nicht immer und bei allen Gelegenheiten dieselbe Wirkung hat, sondern eine unterschiedliche Wirkung, je nach Umständen. Und bedingt, das ist glaube ich doch die bessere Übersetzung von contingent, Sie haben gesagt, hier zufällig, ich glaube nicht, dass das der Fall ist, es geht um contingent in Englisch, das ist bedingt. Und mit bedingt meinen Sie, dass ein Effekt in der Welt durch eine Ursache hervorgerufen werden kann, deren gewöhnliche Funktion etwas anders sein kann. Oder deren Intention anders sein kann, als der Plan, den Gott tatsächlich beabsichtigt und hervorbringt. Ein gutes Beispiel, übrigens, du findest hier bei den biblischen Belegstilen unter Buchstabe H, da steht hier, das ist ein gutes Beispiel. Ich denke speziell in dieser Passionszeit. Das sind Petrus' Kommentare zum Tod Christi in Apostelgeschichte 2. Seh mal, Apostelgeschichte 2, Vers 23. Da gibt es auch zwei Dimensionen in einem Ereignis am Werk. Er sagt, Jesus von Nazareth, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahin gegeben war, Gott hat einen Plan. Habt ihr durch die Hand der Ungerechten und Kreuz geschlagen und umgebracht. Also, die sag mal gewöhnliche, die zweite Ursache des Todes Christi unterscheidet sich sehr von dem, was Gott in diesem Tod tatsächlich vorsehen hat. Stel dich vor, was waren das, die Soldaten? Das waren Heiden, das waren Römer. Und ihre Absicht war ihn zu töten und ihn loszuwerden. Aber die Vorsehung Gottes war es, ein Mittel zur Erlösung bereitzustellen. Und Jesus von den Toten auferstehen zu lassen. Also zwei Sachen, hier zusammen, mit einer ganz verschiedenen Intention. Und eine letzte Anmerkung zu Abschnitt 2. Ich glaube, hier liegt wohl ein grammatikalischer Fehler vor. Ich habe mich nämlich gefragt, worauf sich dieses Sie bezieht am Ende der zweiten Zeile. Er ordnet durch die Vorsehung an, dass Sie gemäß der Natur der zweiten Ursache gesehen. Worauf bezieht sich das Sie? Das Antecedent scheint alle Dinge zu sein. Nicht die Vorsehung, aber alle Dinge am Anfang. Hör mal. Obwohl, tralalala, alle Dinge unumstößlich und unfehlbar geschehen, ordnet er doch durch dieselbe Vorsehung an, dass sie gemäß der Natur der zweiten Ursachen geschehen. Das heißt also, dass alle dingen, daar habe ich mich gefragt, wirklich, dass alle Dinge gemäß der Natur der zweiten Ursache geschehen. Aber was werden wir in Abschnitt 3 dieses Kapitels sehen? Dass Gott nicht immer mit Hilfe von Zweitursachen handelt. Aber okay, das ist eine Kleinigkeit. Ich halte das einfach für einen grammatikalen Ausrutscher, dessen wir alle schuldig sind. Wenn ich rede, fast immer. Punkt 3. Gott benutzt in seiner Vorsehung gewöhnlich Mittel. Einfach eine Wiederholung dessen, was in Abschnitt 2 gesagt worden ist, in die Ausführung seiner Souveränität greift Gott auf Mittel zurück. Er leugnet und verwirft die Mittel nicht. Aber, so führt das Bekenntnis daarin fort, Gott als Gott ist frei, nach seinem Belieben, auch ohne sie, über sie hinaus und gegen sie zu wirken, diese Mittel. Ohne Mittel, über Mittel hinaus, gegen Mittel, wie es ihm gefällt. Was ist hier gemeint? Meines Wissens folgendes. Gott kann, wie meistens tut, in seiner Vorsehung Mittel einsetzen. Wie die Westminster sagen, gewöhnlich setzt er sekundäre Ursachen ein, um die erwartete Wirkung zu erzielen. Dafür gehen wir auch zum Arzt. Wir beten, aber wir gehen auch zum Arzt. Aber Gott kann auch ohne Mittel wirken. Gott kann einmal auf diese sekundären Ursachen ganz verzichten. Und unmittelbar auf das Leben eines Menschen einwirken. Ein Beispiel, Gott kann normalerweise auf eine bestimmte Weise heilen. Das gibt es auch im Korpus, recuperative Kräfte. Man bekommt eine Grippe, aber man ist schon ein bisschen sicher darüber. 4 Tagen und dann wird es schon wieder gehen. Aber er kann auch heilen, ohne diese gewöhnliche Mittel zu benutzen. Menschen können einfach genezen, ohne dass die Ursachen dafür menschlich nachvollziehbar wären. Und zweitens, Gott kann auch über die Mittel hinaus wirken. Das heißt, wir wissen, ein Mittel kann normalerweise eine bestimmte Wirkung hervorrufen. Aber Gott kann diese Mittel einmal dazu benutzen, eine Wirkung zu erzielen, die weit über die von uns erwartete Wirkung hinausgeht. Vielleicht habt ihr alle da wohl Beispiele von, denke ich. Und drittens, beachte mal, dass Gott auch gegen die Mittel wirken kann. Das habe ich auch schon einmal ganz kräftig erlebt. Das heißt, ein Mittel kann in der Vorsehung Gottes eine Wirkung hervorrufen, die genau das Gegenteil von dem Effekt ist, den wir erwartet haben. Darf ich das in einer medizinischen Analogie zusammenfassen? Schau mal, du gehst zum Arzt und er verschreibt dir eine Medizin. Und zwar die Medizin, die in seinem Medizinbuch steht, die angemessenen Medikamente. Jeder Arzt wird das machen so. Ich frage, wie werdest du nun geheilt? Nun, nach dem Bekenntnis werdest du von Gott geheilt. Er ist der Heiler durch die Mittel der Medizin. Es ist interessant, mein Großvater bekam einmal eine Zeit lang sehr schwere Medikamente. Er erholte sich. Und dann nach 2 Monaten, als der Arzt ihn fragte, und? Harm-Jan, zo hieß mijn Großvater, Harm-Jan. Haben Sie geholfen? Er war ein reformierter Mensch. Was hat er geantwortet? Das weiß ich nicht. Aber Gott sei Dank, ich bin geheilt und Herr Doktor, Ihnen danke ich für die Behandlung. Erste Ursache, zweite Ursache. Dann, Gott kann über die Mittel hinaus handeln. Du bekommst ein Fläschchen mit Medizin, vielleicht um Schmerzen zu lindern. Und normalerweise mögen die Tropfen perfekt sein. Aber Gott kann sie benutzen, um die Krankheit zu erhalten. Das habe ich auch mehrmals erlebt mit Leute in der Gemeinde. Oder was wie ein dramatisches Szenario erscheinen mag, Gott kann gegen die Mittel wirken. Man gibt dir die Medizin, die dich heilen soll, aber wenn du sie trinkst, stirbst du tatsächlich. Es gibt also eine Wirkung selbst gegen die Mittel. Das heißt, Gott tut genau das Gegenteil von dem, was wir erwartet haben. Und waarom nennt das Bekenntnis all diese Möglichkeiten? Om ons voor den Gedanken zu bewahren, dass wir, weil wir eine Vorsehungslehre haben, in jedem Stadium des Weges erraten können, was Gott wird tun. Tun wird. Sie sagen, nein, lieber Bruder, nein, liebe Schwester, Gott bei seiner Vorsehung der Welt. Gott ist einfach voller Überraschungen. 5:4 Die allmächtige Kraft, unerforschliche Weisheit und unendliche Güte Gottes offenbaren sich in seiner Vorsehung so weit, dass sie, pass auf, dass sie sich sogar auf den ersten Fall und alle anderen Sünden der Engel und Menschen erstrecken. Und dies nicht durch bloße Erlaubnis, sondern in einer höchst weisen und machtvollen Beschränkung. Anordnung und Führung derselben in vielfältiger Zuteilung zu seinen eigenen Zielen. Jedoch so, wieder pass auf, jedoch so, dass das Sündhafte daran nur von dem Geschöpf und nicht von Gott ausgeht, der höchst heilig und gerecht und nicht Urheber oder Förderer von Sünde sein kann. Das ist schon ein schwerfälliger Satz, hein? Die man schon ein paar Mal lesen muss. Aber was geschieht hier? Die Theologen, die Westminster Divines, die wiederholen hier in Zusammenhang mit der Vorsehung einfach das, was sie wesentlich schon in dem Kapitel vom göttlichen Ratschluss gesagt haben. Wir vor 14 Tagen hierbei waren, schau mal auf der Website. Ach, die PowerPoint ist heute da. Kannst du alles wieder noch zurückbekommen. Und wieder wollen die Westminster aus der Schrift heraus argumentieren, dass wirklich alle Dingen nach Gottes Willen ablaufen. Und man nehme diese Aussage in vollem Umfang und mit vollem Ernst. Sie erstreckt sich auch auf den Sündenfall. Wow. Jawohl. Und auf die Sünden von Menschen und Engeln. Sie darf auch nicht einfach so verstanden werden, als ob diese Engel sich in einem Labyrinth verirrt hatten und Gott gesagt hätte, naja, weißt du, wenn sie das tun wollen, dann lass sie das tun. Es ist nicht eine bloße Erlaubnis, sagt unser Bekenntnis. Es ist vielmehr ein Teil, Zitat, seiner Anordnung und Führung aller Dinge. Nou, ich muss sagen, die Westminster sind also sehr weit gegangen. Sie haben die absolute Universalität von Gottes Vorsehung betont. Nichts geschieht, wirklich nichts, ohne seine Führung. Und dennoch, und da habe ich gesagt, Achtung, Achtung, und dennoch, das betonen sie auch, ganz deutlich, so geheimnisvoll es sein mag, die stellt keineswegs die Heiligkeit Gottes in vragen. Sünde verbinden mit Gott. Wie geht das? Seine Heiligkeit wird nicht in vraag gesteld. Das Sündhafte geht nur vom Geschöpf und nicht von Gott aus. Er ist nicht der Urheber der Sünde. Auch hier gibt es also wieder, was ich letzte Mal genannt habe, eine Antinomie. Ein scheinbarer Widerspruch. Spannung, die wir so als Menschen, wenn wir hierüber nachdenken, Spannung, die wir ein bisschen erleben zwischen zwei Aussagen, die dennoch beide gültig sind. Das gleiche hatten wir vor zwei Wochen mit der Erwählung Gottes einerseits und unserer menschlichen Verantwortung andererseits. Es gehört beides in einen Zusammenhang. Und schau mal, die Westminster-Theologen spekulieren nicht darüber, wie oder ob diese Antinomie letztendlich aufgelöst werden kann in Gott. Sie sind aber froh, dass sie auf verschiedenen Wegen miteinander, mit ganz unterschiedlichen Meinungen da, miteinander zu dieser Lösung gekommen sind. Sie stellen die Antinomie einfach fest, so wie wir sie in der Schrift sehen. Denn so haben wir angefangen, hè? Wir haben wir angefangen, Kapitel 1, nur das wollen wir bekennen, was die Schrift lehrt. Nur das. Nicht philosophieren, nicht spekulieren, nur das, was in der Schrift steht. Und für mich, muss ich ehrlich sagen, für mich ist das hilfreich. Denn ich bekomme immer wieder diese Fragen, wie kann ein heiliger Gott das Böse zulassen? Ja, ich denke, ihr alle kennt diese Fragen. Wie kann ein heiliger Gott dieses Böse zulassen? Könnte ein allmächtiger Gott die Sünde nicht verhindern? Eigentlich denke ich dann, ja dann wären wir vielleicht Roboter. Aber ich sage dann bei dieser Frage immer ganz entspannend, liebe Freund, du nennst zwei Phänomene, von denen ich glaube, dass sie sich treffen und für Gott erklärbar sind. In Gott. Nämlich, dass er nicht der Urheber der Sünde ist und doch regiert und bestimmt alles, was geschieht. Schau mal, es gibt hier so zwei Linien. Und beide Linien treffen sich in Gott. Aber der Ort, an dem sie sich treffen, liegt jenseits von seiner Offenbarung in der Heiligen Schrift. Es ist fast so, alsof ich auf einer Seite die universelle Vorsehung Gottes sehe und auf der anderen Seite die universelle Leugnung, dass Gott der Urheber der Sünde ist, in Zusammenhang mit dieser Vorsehung. Aber ich glaube, dass diese für mich, das scheint so, für mich ganz parallele Linien sein, dass sie sich in der Unendlichkeit treffen. Aber diese Unendlichkeit, die liegt außerhalb der biblischen Offenbarung. Und damit außerhalb meines Wissens und Verständnisses. Und deshalb versuche ich mit dem Westminster die Dinge so zu belassen, wie sie glaubten, dass wir sie in der Schrift finden. Nämlich in diesem Balance. Heute Morgen habe ich das Bild gebracht von einer Mobile. Die Balance der Antinomie. Universelle Vorsehung, aber auch universelle Leugnung, dass Gott Urheber der Sünde ist. Abschnitt 5. Und hier werden wir dies noch ein bisschen weiter ausgeführt, zum Glück. Und ja, allerdings in einer eher pastoralen Weise. Abschnitt 5 ist, sag mal, Abschnitt 4 in der Praxis. Hier sagt unser Bekenntnis, dass die Vorsehung Gottes, die sich bis zum Sündenfall erstreckt, so weit reicht, dass sie sich auch auf die dunklen und schwierigen Erfahrungen der Gläubigen erstreckt. Na, dazu gibt es eine Menge zu sagen. Eigentlich das ganze Buch von John Piper, das ist darüber geschrieben. Persönlich denke ich, dass dies pastoral gesehen einer der wichtigsten Abschnitte des Bekenntnisses ist. Wir lesen, der höchst weise, gerechte und gnädige Gott. Schau mal wieder die Verbindung von Weisheit, Gerechtigkeit und Gnade. Der höchst weise, gerechte und gnädige Gott, der überlässt oft für eine bestimmte Zeit seine eigenen Kinder vielfältigen Versuchungen und der Verdorbenheit ihrer eigenen Herzen. Hier könnte man sagen, dass das Bekenntnis als Antwort auf die Frage, warum passieren guten Menschen schlechte Dinge, eigentlich antworten wir, letztlich gibt es keinen guten Menschen. Also ist es nicht verwunderlich, dass schlechte Dinge passieren. Aber warte mal, wir reden doch von Gottes Menschen, von seinen eigenen Kindern. Widerspricht es nicht dem Wesen Gottes als lieber Vater, dass Menschen, die zumindest ansatzweise gut werden, Schlechtes widerfährt? Ihr kennt alle, denke ich, diese Frage. Bitte beachte mal die sorgfältige Art, in der die Westminster dies ausdrücken. Warum tut Gott das? Uns den vielfältigen Versuchungen und dem Verderben unseres eigenen Herzens überlassen. Warum? Schau mal, 6 Punkte. Erstens, das Bekenntnis unterstreicht, diese Schwierigkeiten werden vorübergehen. Du bist nicht von Gott verlassen. Es ist nur für eine bestimmte Zeit. Zweitens, das Bekenntnis betont, die Prüfungen und Schwierigkeiten sind ganz unterschiedlich. Vielfältige Versuchungen. Das bedeutet nicht einfach, wir werden in vielen verschiedenen Sünden versucht, sondern wir werden auf verschiedene Weise geprüft und versucht. Drittens, diese dunklen Erfahrungen haben letztlich einen väterlichen Charakter. Sie sollen kasteien. Ich glaube, das ist die bessere Übersetzung. Bestrafen, hè, hat der Kurt gesagt, aber es, der Originaltext sagt Chestis. Chestis, Chestis. Das ist ein familiärer Ausdruck. Sag mal, sie gehören zu väterlichen Pädagogik, um seine eigenen Kinder für ihre früheren Sünden zu kasteien. Suche bitte in dunklen Ereignissen, suche bitte die Hand deines Vaters. Das ist eigentlich das, was die Westminster hier sagen. Und viertens sind diese dunklen Prüfungen in ihrer Absicht erleuchtend. Sie sollen aufdecken, das heißt enthüllen, entschleiern, die Deck abnehmen. Sie rufen uns wach. Zitat, sie sollen ihnen die verborgene Kraft der Verborgenheit und Betrügerei in ihren Herzen aufzeigen, damit sie gedemütigt werden. Ende Zitat. Und das alles gehört natürlich zu der Bedeutung, die es in unserem Leben hat, dass wir zu einer echten Selbsterkenntnis kommen. Wenn wir alles so fröhlich dahin leben, dann werden wir niemals darüber nachdenken. Zu einer Erkenntnis unserer selbst als Sünder, damit wir klar verstehen, wie gnädig Gott ons wirklich ist, damit die Umkehr sowohl tief als auch breit wirken kann. Also, die Prüfung ist wirklich erhellend, die weckt auf. Und fünftens, sie ist auch demütigend in dem Sinne, dass sie uns zu einer tieferen Abhängigkeit vom Herrn führt. Sie stärkt unser Vertrauen, das hat mir eigentlich noch nicht als Student, aber erst als junger Pfarrer. Ich war dann 27 Jahre alt, habe ich etwas miterlebt in die Gemeinde. Und damals hat mich das sehr beeindruckt, wie positief das Neue Testament über Prüfungen spricht. Wie nützlich sie offenbar für unseren Glauben sind. Ich gebe ein Beispiel. Jakobus 1, vielleicht kennst du das, die Passage, die Verse 2 und 3, Jakobus 1. Meine Brüder und Schwestern, erachtet es für lauter Freude. Das ist so eine ganz starke Ausdruck, hè? Erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtung fällt. Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, geduld wirkt. Aha, es hat also ein Ziel. Und viele Christen werden es bezeugen. Und sechstens, beachten wir, dass diese Prüfungen, wenn wir bedenken, was Gott durch sie beabsichtigt, transformieren sich, sie verändern uns. Sie schaffen eine größere Sensitivität für Sünde. Das heißt, sie machen uns waakzamer gegenüber allen zukünftigen Gelegenheiten zur Sünde. Und dann fügen die Westminster, die als Pastoren sehr gut wissen, dass sie den größten Teil ihres Dienstes genau mit diesen Themen verbringen, dann fügen sie einfach ein und so weiter hinzu. Und auch für allerlei andere gerechte und heilige Zwecke. Als Pastor kann ich das so verstehen. Jeder Seelsorger könnte ein Buch darüber schreiben. Und jawohl, viele dieser Pastoren haben das auch tatsächlich getan. Ich gebe ein Beispiel. Man fragt mich manchmal, ja, die Leute von der Westminster Synode, was waren das eigentlich für Pfarrer? Und das haben die ja so gemacht. Die haben sehr viel geschrieben. Und ich möchte etwas lesen, hat ein junger Mann in der Buchhandlung in Wels mir gesagt. Ich gebe ein Beispiel, da habe ich über nachgedacht. Und jetzt denke ich, dieser Samuel Rutherford, seine Briefe. Wenn jemand von Prüfungen wusste, dann er. Das, die Briefe sind wunderbar einleuchtend und auch stärkend. Und alle die Briefe, das ist eigentlich das Beste, alle diese Briefe voll von Christus. Wie gesagt, die Text, die übrigens leicht im Internet zu finden, auch in deutscher Übersetzung, Google Books, einfach mal sehen, Briefe, Samuel Rutherford, sie sind da. Auch die verwendete Beweistexte bieten unter Buchstabe W einige sehr interessante Illustrationen. Wie gesagt, der Text des Bekenntnisses ist hier mit den Beweistexten auch pastoral von Höhenwert. Ich werde wirklich sagen, Leute, all diese Texte lesen, das ist vielleicht ein bisschen viel, aber diese Texte hier bei diesem Passage, die sind wirklich wichtig. Und eine Frage, die sich in diesem Zusammenhang manchmal stellt, hat man mich auch schon gefragt, ist die Frage im Hinblick auf die Tatsache, dass die Beweistexte mit so viel Illustrationen gerade aus dem Alten Testament überladen sind. Ist die Ihnen aufgefallen? Also die Frage, ist das nicht eigentlich ein alttestamentliches Verständnis der göttlichen Vorsehung? So hat man mich gefragt. Ist das eigentlich nicht ganz alttestamentlich? Und, die Nebenfrage dann, ist das Leben eines neutestamentlichen Gläubigen nicht eine viel sonnigere Erfahrung als das eines alttestamentlichen? Man könnte sagen, na ja, die Beweistexte erwähnen auch Petrus. Aber hat dann weer gesagt, das ist der Petrus vor der Himmelfahrt und vor Pfingsten. Immer noch kein völlig leibhaftiger Christ des Neuen Testaments. Aber schau mal unter Buchstabe V. Eine Stelle, die sie auch aufführen, obwohl ich mich nicht sicher bin, ob sie in diesem Zusammenhang die beste ist, die sie gebrauchen könnten, das ist 2 Korinther 12, Vers 7. Ich denke schon ganz bekannte Stelle, hè? Über die Stachel ins Fleisch. Aber beachten wir die Worte, die von Bedeutung sind. Und damit ich mich wegen der unbeschreiblichen Offenbarungen nicht überhebe, sagt Paulus, damit ich mich nicht überhebe, ist mir ein Stachel ins Fleisch gegeben. Die Vorsehung Gottes, die dunkle Vorsehung, hat für Paulus eine bewahrende Qualität. Er wird nicht gezüchtigt, nicht bestraft, weil er sich zu sehr erhoben hat. Nein, Gott sorgt einfach dafür, dass er sich nichts einbilden wird. Also, auch das Neue Testament lehrt es. Aber im Allgemeinen denke ich oft, warum sollten wir eigentlich keine alttestamentlichen Illustrationen verwenden? Schau mal zum Beispiel wie Sprüche 3, Kapitel 3, Sprüche 3, Verse 11 bis 12, verwendet wird in Hebräer 12. Dann haben wir doch eine ausreichende Rechtfertigung dafür, Sprüche zu gebrauchen, als neutestamentliche Christen. Da heißt es, Sprüche 3, mein Sohn, verwirf die Zucht des Herrn nicht und sei nicht unwillig, wenn er dich zurechtweist. Denn wen der Herr liebt, den weist er zurecht und hat doch wohlgefallen an ihm, wie ein Vater am Sohn. Und in Hebräer 12 wählt der Autor genau diesen Grundsatz aus dem Alten Testament aus und wendet ihn unmittelbar und umfassend auf die Erfahrung von uns Christen des Neuen Testaments an. Ihr sagt dann Hebräer 12, ihr habt die Trost vergessen, der zu euch redet, wie zu Kindern, euch, Dat zien die Nieuwtestamentelijke Christen im Hebreeënbrief. Goed, en dan in Abschnitt 6 vinden we dat principe dat Gottes Vorsehung moralisch is. Und das zeigt sich darin, dass Gott schon jetzt durch die Ereignisse der Vorsehung schon jetzt Gericht ausübt über Menschen, die sich gegen ihn und seinen Willen auflehnen. Stichwörter, er blendet sie, verhärtet sie und setzt sie der Versuchung und der Sünde aus. Jetzt, hè? Jetzt. Ich denke mal, die Leute denken, Gott als Richter, das ist alles Zukunft. Das wird nur dann, das geht noch eine lange Zeit gut und dann wird er richten. Aber das ist nicht der Fall. Schon jetzt greift Gott als Rechter in diese Geschichte immer wieder ein. Ich meine das zum Beispiel Römer 1, Vers 18, das ist eine starke Illustration dafür. Der Zorn Gottes, der schon jetzt vom Himmel her gegen Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit geoffenbart wird, hat ja eine spezifische Form. Im Hier und Jetzt. Natürlich denkt Paulus auch an die endgültige Offenbarung des Zorns Gottes am letzten Tag. Dennoch sagt er, der Zorn Gottes ist bereits offenbart. Und hier ist, wie man ihn sehen kann. Und wie sehe ich die dann, lieber Bruder Paulus? Schau mal, sagt er, schau mal die Härte des Herzens, die erzeugt wird. Da sie so unverständig blieben, wurde es schließlich finster in ihren Herzen. Und dann kommen all diese abgöttische Beispiele, die ihr schon kennt aus Römer 1. Ich denke ein besonders deutliches Beispiel für das, wovon das Bekenntnis hier spricht. Gerade, weil es so charakteristisch ist für diejenigen, die sich mit den in Römer 1 beschriebenen Aktivitäten beschäftigen. So funktioniert es. Ich kenne das auch aus eigener Wahrnehmung. Wie reagieren Menschen, wenn ich sie als Pastor auch warne? Meistens indem sie die Vorstellung, dass Gott zornig ist, völlig ablehnen. Du sprichst davon, dass der Zorn Gottes über mich kommt, wenn ich in dieser Weise weiterfahre. Aber ich sehe keinen einzigen Beweis dafür, dass Gott vom Himmel hier abkommt und mir den Kopf einschlägt. Aber was sagt Paulus? Genau das passiert in seiner Vorsehung. Seht ihr, dass wir die Vorsehung Gottes ebenso durch den Glauben anerkennen wie die Gnade Gottes? Man braucht den Glauben, um das wirklich auch so zu sehen. Erst wenn die Augen unseres Glaubens und unseres Verständnisses geöffnet sind, erkennen wir, dass dieses schamlose Verhalten, das für die Leute, die das machen, eine Leugnung des Zorns Gottes zu sein scheint, in Wirklichkeit ein Ausdruck der Zorn Gottes ist. Die Verhärtung vom Pharao, ein anderes Beispiel. Er hat wahrscheinlich gedacht, ja, das geht alles ganz gut mit mir. Es wäre gut, denke ich, auch diesen Gedanken mit einzubeziehen, wenn wir heute staunend fragen, wie in aller Welt es doch möglich gewesen ist, dass so viele Menschen die NS-ideologie folgten, bis hin zur brutalen Ermordung von 6 Millionen Juden. Und wie der Adolf Hitler am 12. März 1938, also jetzt heute vor genau 85 Jahren, auf dem Rathausbalkon seiner Heimatstadt Linz meinte, vor 80.000 Zuhörer, damals hat Linz nur noch 120.000 Einwohner, aber 80.000 Zuhörer, folgende sagen zu können. Das meint er. Zitat. Wenn die Vorsehung mich einst aus dieser Stadt heraus zur Führung des Reiches berief, dann kann es nur ein Auftrag gewesen sein, mein teure Heimat dem Deutschen wiederzugeben. Ich sage nochmals, dann wäre es gut zu fragen, was die Begriffe Erblindung und Verhärtung in diesem Zusammenhang bedeutet. Dass so viele Menschen das mit sich heil ganz begeistert beantwortet haben. Wissen Sie, es hat mich sehr bewegt und auch ermutigt, dass Paulus gerade in diesem ernsten Zusammenhang von Erblindung und Verhärtung, dass er jetzt hier die erstaunlichen Worte spricht: Ich schäme mich des Evangeliums nicht, denn es ist ein Kraft Gottes, die selig macht alle die glauben. Ist das niet wunderbar? Die Kontext, wir kennen alle die Text, ich schäme mich des Evangeliums nicht, aber das ist hier in diesem Zusammenhang geschrieben. Es scheint hier alles dunkel, aber in der Dunkelheit entzündet Gott eine Lichtfackel, eine rettende Botschaft für alle, die glauben. Heute Morgen, sag mal, eine offene Tür. Eine offene Tür. Und zum Schluss, Abschnitt 7, ist ein kurzer Abschnitt. Wie Gottes Engagement sowieso alle Geschöpfe umfasst, so sorgt er in ganz besondere Weise für seine Gemeinde und ordnet alle Dinge zu ihrem Wohl. Naja, ihr ratet vielleicht schon, was hier der zentrale Text ist, Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dingen zum Guten mitwerken, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Ich muss ehrlich sagen, schwer zu sagen, wie man diesen Vers am besten übersetzt, aber ich denke, der Gedanke, die hier im Vordergrund steht, ist nicht einfach, dass einfach alle Dinge zum Guten zusammenwirken, für die, die Gott lieben. Als ob es einfach in der Natur dieser sekundären Ursachen liegt, dass sich alles zum Besten wendet. Ich meine, der Gedanke ist vielmehr, dass Gott alles zum Guten führt. Wissen Sie, in einer gefallenen Welt wirken die Dinge nicht automatisch zum Guten zusammen für jeder. Das geht nicht automatisch. Auch nicht für das Wohl derer, die Gott lieben. Es ist nur aufgrund Gottes Engagement, dass sie dies tun. Das ist das Geheimnis der Vorsehung. Aber angesichts der Allgegenwärtigkeit der göttlichen Vorsehung bekräftigen Paulus und die Westminster, dass wirklich alle Dinge zum Guten derer zusammenwirken, die Gott lieben und nach seinem Plan berufen sind. Die Hauptsache ist, dass sein Plan so ausfällt, wie es im nächsten Vers heißt, Römer 8, Vers 29. Er hat sie vorher bestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes, damit er der erste von vielen Brüdern werde. Das ist das geplante Ziel, also das Gute. Das Gute ist, dass wir gleichförmig mit Christus werden. Darum. Und wenn wir so verstehen, dass alle Dinge zu unserer Gleichförmigkeit mit Christus beitragen, dann wirft das, denke ich, ein ganz anderes Licht auf das, was Paulus hier als das Gute meint. Bitte diese Aussage nicht trivialisieren. Sie bedeutet nicht, dass einfach alles zu unserem Glück beiträgt. Oder zum Trost. Sondern, dass alle Dinge zusammenwirken, um uns dem Bild des Sohnes Gottes gleich zu machen. Das ist wirklich unser Summum Bonum, unser höchstes Gut. Und in diesem Zusammenhang sind wir frei, es ganz universal zu nehmen, was Paulus in Römer 8 sagt, und zu glauben, dass Gott wirklich alle Dinge für uns zum Besten führt. Lasst uns miteinander danken und beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für dein Wort und sagen dir Dank auch für das Bekenntnis und für die Zeit, die du uns geschenkt hast, um diese wunderbare Lehre zu studieren. Sagen, dass wir das alles recht gut verstehen, werden wir wohl nicht. es gibt auch noch Fragen. Vielleicht auch Fragen, worüber wir niemals ein Antwort bekommen. Wir gestehen ein, dass wir so oft nicht erkennen, dass deine Hand in den gewöhnlichen Ereignissen unseres Lebens am Werk ist. Aber wir vertrauen dir. Und wir beten, dass du uns hilfst, dein Wirken in unserem Leben zu bemerken. In den kleinen und großen Sachen. Danke, dass du uns darauf jetzt auch vorbereitet hast. Herr, was du uns gezeigt hast, darf das auch mit uns gehen, dass wir dazu unseres Leben und unseren Glauben nach ausrichten. Das möchte ich auch für die Geschwister bitten, die zuschalten hinterher, dass das, was sie haben hören dürfen aus deinem Wort, dass das etwas mit ihnen macht. Dass sie einfach dem nachgehen, was du ihnen gesagt hast. Danke, dass du in deinem Wort lebendig bist. Und im Hier und Jetzt allgegenwärtig, dass wir durch dein Wort festen Stand haben. Gelobt und gepriesen seist du dafür. Und bitte, bitte, lieber Vater, schenk uns als Gemeinde immer wieder, dass wir dein Wort nicht verleugnen, sondern treu und fest dazu stehen und deinem Namen in dieser Welt die Ehre geben. Vater, so bitten für jeden Einzelnen und deinen Segen. Du siehst und kennst uns alle, du weißt die Sorge, die der ein oder andere hat. Ich bitte dich deinem Begleiten, dein Helfen, dein Beistehen. Ja, wir danken dir für all deine Hilfe, die wir schon erfahren haben und mit der wir fest rechnen können, für die Zeit, die vor uns liegt. Im Jesu Namen. Amen.